da bin ich gerufen. Und dann habe ich das zu tun, dem Rufen zu folgen. Das Wort Gehorsam ist für uns schwierig. Und bei Gehorsam, wenn ich das Wort höre, gehen auch bei mir die Nackenhaare hoch.
Bruder Klaus, der Podcast. Ein Gespräch über den heiligen Nikolaus von Flüe, seine Frau Dorothee und warum man auch heute noch an ihn glauben kann.
Bruder Klaus steht für Haltung. Haltung in einer Zeit, in der es nicht einfach ist, Haltung zu zeigen. Haltung, die aus dem Glauben heraus entsteht und die den Menschen verändert. Genau darum geht es in dieser Folge. Unser Gast ist Pater Professor Hubert Lenz, Palottiner, emeritierter Professor für systematische Philosophie und evangelisierende Pastoral an der Vinzenz Palotti University in Vallendar sowie Gründer des Projekts Haltung heute. Was steckt hinter diesem Projekt? Kernstück ist das Performance-Theater Abgerungen, gemeinsam mit der Ausstellung Mehr Leben entdecken. Beide sind dem seligen Palottinerpater Richard Henkes gewidmet, der im KZ Dachau Typhuskranke seelsorgerisch betreute, pflegte und selbst dort starb. Vor allem junge Menschen sollen angeregt werden, über ihre Haltungen im Leben nachzudenken. Die Leitfrage dabei ist so einfach, wie sie herausfordernd ist. Würde ich das Risiko einer tödlichen Krankheit auf mich nehmen, um einem anderen Menschen nahe zu sein? Pater Lenz nennt Richard Henkes eine prophetische Gestalt, für die Kirche wie für die Gesellschaft. Auch deshalb sieht er Parallelen zu Bruder Klaus. Was das konkret bedeutet, was Haltung heute mit dem Charisma von Niklaus von Flüe zu tun haben könnte und warum es wichtig ist, in einer verunsicherten Gesellschaft Haltung zu zeigen, das bespreche ich mit Pater Professor Hubert Lenz. Pater Hubert Lenz ist heute zu Gast bei Bruder Klaus, der Podcast. Jetzt kann man sich fragen, warum kann ein Palottinerpater und Hochschulprofessor etwas zum heiligen Niklaus von Flüe sagen? Und das noch an aller Seelen. Jetzt sitzen wir nämlich heute zusammen. Herzlich willkommen, Hubert Lenz.
Danke.
Was verbindet Sie mit dem heiligen Niklaus von Flüe?
Mehreres, um nicht zu sagen fast vieles. Seine Lebensgeschichte habe ich als 13-, 14-Jähriger gelesen. Da gab es so eine Heiligenbiografie für Kinder oder junge Leute, damals in den 60er Jahren, und die habe ich verschlungen. Ich habe diese Bücher, die meine Eltern mir geschenkt haben oder andere Leute mir zur Erstkommunion geschenkt haben, verschlungen. Und da war auch Nikolaus von der Flüe da drin, und bei uns in Kassel hieß eine Pfarrei Nikolaus von der Flüe, mhm, oder von Flüe. Und da hatte ich so ein bisschen Beziehung. Aber das Eigentliche war dann, dass ich bin Palottiner, bin 1971, habe ich Abitur gemacht und nach dem Abitur in das Noviziat, die Grundausbildung könnte man sagen, der Palottiner gegangen. Und mein Zimmernachbar war ein Schweizer Mitbruder, Schweizer Palottiner, Josef Rosenast, der ja mehrere Jahre Kaplan in Flüe war, beim Bruder Klaus. Und der hat uns immer wieder davon erzählt, oder mir davon erzählt, mir, uns, das ging so. Und wir waren dann auch gemeinsam eine Urlaubswoche mit unserem ganzen Kurs, wir waren 8 Mitbrüder, waren wir in der Schweiz bei den Palottinern dort und waren dann auch zu einem Besuch in der Bruder-Klaus-Kapelle.
Also Sie kennen...
Ich kenne das als 19-20-Jähriger.
Der Vorgänger von Kaplan Ernst Fuchs, ja, dem Bruder Brausen, aktuellen Bruder Klausen-Kaplan, der ja auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast war, sogar in der allerersten Folge, der hat Sie sozusagen entzündet für den Bruder Klaus, kann man das so sagen?
Der hat mir die Tür geöffnet. Entzündet hat mich das Leben von Bruder Klaus. Und das geschah schon beim Lesen. Aber er hat das einfach noch verstärkt. Mich hat fasziniert und beschäftigt immer wieder. Und wenn ich heute so einen Predigt über ihn halten sollte, dann würde so diese Frage sein, er sprengt ja die Vorstellungen, das ist vernünftig. Gibt es doch nicht, macht man doch nicht. Kann doch nicht 12 Kinder zu Hause lassen und die Frau. Und dafür gibt es einen einzigen Grund. Weil Gott mich ruft. Und das hat Bruder Klaus erfahren. Da hat er 1-2 Jahre wirklich innerlich intensiv mit gerungen, wenn das, was ich gelesen habe, stimmt. Und das, wenn Gott mich ruft. Und ich kenne diese Erfahrung innerlich nicht so intensiv wie Bruder Klaus, vermute ich. Da bin ich gerufen. Und dann habe ich das zu tun, dem Rufen zu folgen. Das Wort Gehorsam ist für uns schwierig. Und bei Gehorsam, wenn ich das Wort höre, gehen auch bei mir die Nackenhaare hoch. Also es ist nicht so, das fällt mir in den Schoß.
Warum?
Ich möchte selbst bestimmen. Das ist ja, meine Grundtendenz ist ja, ich möchte selbst bestimmen. Und ich bin ein freier Mensch und sonst wie. Aber hören, horchen, gehören und gehorchen, das sind so 4 Worte, die mir wichtig sind. Hören, was willst du, Gott? Ich glaube, ich frage mich jeden Tag mehrmals, Gott, was willst du? In Situationen, was willst du mir damit sagen? Was möchtest du mich vielleicht ermutigen, stützen, stärken? Was willst du mich herausfordern? Womit willst du mich korrigieren? Gott, was willst du? Die Frage ist mir, ja, seit früher Zeit als Palutiner sehr ans Herz gewachsen.
Kurze Zwischenfrage. Kommt das schon mal vor, dass Sie, dass Bruder Klaus Thema einer Ihrer Predigten ist oder ein Gedanke von Bruder Klaus in Ihre Predigten einfließt?
Das Gebet von ihm. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir. Sonst habe ich mit ihm noch nicht gepredigt, weil ich in der Schweiz noch nicht viel gepredigt habe.
Aber Sie haben schon in der Schweiz gepredigt?
Ich habe schon in der Schweiz gepredigt. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, was ich da gepredigt habe. Also ob das, aber da könnte es vorkommen. Aber hier in Deutschland habe ich meines Wissens noch nicht. Aber Gehorsam gegen Gott, also hören, Gott ernst nehmen, was willst du, horchen, das ist mit Ringen verbunden. Soll ich das wirklich tun? Aber wir sagen ja, wir beten ja im Vater unser, dein Wille geschehe. Und ich bin immer froh, wenn Menschen sagen, diesen Satz kann ich im Augenblick nicht beten. Das finde ich immer toll, weil es dann heißt, ich bete das nicht einfach runter, sondern ich kämpfe damit. Also für jeder, der sagt, ich kann den Satz im Augenblick nicht mitbeten, über den bin ich glücklich. Weil die Person dann ehrlich sagt, ich bin am Ringen damit. Und das freut mich.
So wie Bruder Klaus ja auch.
So wie Bruder Klaus gerungen hat. Und das ist für mich so etwas ganz Grandioses, dass er gerungen hat und das ist für uns eine wahnsinnige Herausforderung. Aber wenn ich die ganz große Weltpolitik angucke, wenn ich gucke die Situation der Kirche im deutschsprachigen Bereich, wenn ich gucke, die viele Menschen, es würde uns besser gehen, wenn wir uns fragen würden, was willst du, Schöpfer? Also Gott ist ja mein Schöpfer. Das ist dieses Horchen, Gehorchen, Hören und Gehören. Ich gehöre doch nicht mir selbst. Das ist ja der große Wahnsinn, dass man kommt da wunderbar als kleines befruchtete Eizelle, beginnt das eigene Leben und man meint plötzlich, ich bin selbst der Herr des Lebens. Das bin ich nicht. Ich war schon 2-mal in todbringender Krankheit. Die Gefährdung ist immer noch in mir, dass ich meine, ich sei selbst der Herr, aber es ist hat mir schon gesagt, das bist du nicht. Also ich kenne diesen Kampf von Bruder Klaus. Ich weiß selbst und ich weiß es besser, was für mich gut ist. Ich habe schon früher gedacht, das denke ich heute nicht mehr, vielleicht weiß Gott gar nicht so richtig, was eigentlich gut wäre. Ich habe das besser im Überblick. Das würde ich heute nicht mehr sagen und das fühle ich auch nicht mehr so. Sondern die Herausforderung ist, vertraue ich dir, dass ich dir wirklich am Herzen liege? Du hast mich ja ins Leben gerufen, ins Dasein gerufen und du hast mich so viel schon begleitet, geführt, gestützt, begabt, ja, sehr begabt.
glaub ich dir, dass du am besten weißt, was für mich gut ist. Wenn wir Menschen so beim anderen, ich weiß schon, was für dich gut ist, dann reagieren wir zu Recht empfindlich. Ne? Ein anderer mischt sich da ein, übergriffig, sagt man heute manchmal schon. Aber Gott weiß, was für uns gut ist. Und der Kampf, glaube ich, dass Gott weiß, was für mich gut ist und das auch will und alles tut, damit das Wirklichkeit wird. Das ist, glaube ich, das Kämpfen.
Sie beschäftigen sich ja in Ihrem Projekt Haltung heute mit einem Seligen. Wir kommen darauf gleich zu sprechen. Nun ist Bruder Klaus ja sogar heilig gesprochen worden in den 40er Jahren. In schwierigen Zeiten und auch eigentlich unter schwierigen Umständen, wie wir in einer anderen Folge dieses Podcasts von Kardinal Koch gehört haben. Was bedeutet Ihnen das? Heiligkeit, Seligkeit. Ihnen ganz persönlich.
Zwei Aspekte. Das eine jetzt, also Menschen, die heilig gesprochen sind, das sind für mich wie Leuchtsterne. So wo ich sagen kann, da möchte ich mir eine Scheibe von abschneiden oder davon möchte ich mich inspirieren lassen. Das sind sozusagen die Ausleger der Bibel. Die lebendigen Ausleger, wie das Wort der Bibel wirkt. Und mir ist die Heilige Schrift ganz, ganz wichtig. Und wie wirkt das Wort und was hat es uns zu sagen? Das sind für mich die eigentlichen Exegeten oder die wichtigsten Exegeten. Das Zweite ist, ich darf sie auch anrufen als Fürsprecher. Ich habe hier vom Pater Henkes Bild, wenn ich vom Computer hochgucke, sehe ich ihn, ist auf mein Handy drauf als erstes. Also schon, was willst du? Oder steh mir bei, nicht was willst du von mir, sondern steh mir bei und lass mich wie du, das ist eh mehr, lass mich wie du nach Gottes Willen fragen. Denn das hat Henkes auch wahnsinnig umgetrieben, nach Gottes Willen fragen. Also wie dem Bruder Klaus.
Bruder Klaus, ein Heiliger, Richard Henkes, ein Seliger. Wo ist der Unterschied?
Oh, der ist ganz einfach. Der Heilige ist weltweit und der ist also in das weltweite Messbuch aufgenommen und der Selige ist für eine Region oder eine Ordensgemeinschaft, ist also im beschränkteren Umfang. Papst Benedikt hat das toll geregelt, damit wir nicht zu einer Überschwemmung der Selig- und Heiligsprechung kamen. Die Heiligsprechung findet immer in Rom statt und die Seligsprechung seit Papst Benedikt immer vor Ort und dann nicht, in der Regel nicht durch den Papst selbst, sondern durch einen vom Papst Beauftragten. Also hier, Richard Henkes wurde in Limburg, wo er ganz in der Nähe geboren war und wo er auch begraben liegt, selig gesprochen.
Richard Henkes, das ist Ihr, sagen wir, der Kern Ihres Projektes Haltung heute mit dem Titel. Führen Sie uns doch mal kurz ein, wenn das überhaupt möglich ist. Worum geht es bei Richard Henkes für diejenigen, die diesen Namen noch nie gehört haben? Dann vielleicht im Weiteren, wo sehen Sie Parallelen zu Bruder Klaus? Denn ich weiß, Sie sehen welche. Ich stoppe Sie ungern, aber weil, wenn Sie erstmal loslegen, gerade bei dem Thema Richard Henkes, sind Sie praktisch unstoppbar.
Ach, das geht schon.
Aber führen ja. Sie mal, also für Dummies, ja? Ja. Also für Leute, die gar keine Ahnung haben, wer Richard Henkes war. Wer ist das?
Der war so ein Junge aus dem Westerwald, geboren 1900, genau 1900. Aus dem Westerwald und es gab eine gute Fügung, dass er Palutiner kennenlernte und dass er Abitur machte. Hier in Fallenda hatten wir damals so eine Schule für junge Männer, Jugend, also männliche Jugendliche, um Abitur zu machen. Die hätten in den Dörfern nicht Abitur machen können, wo sie gelebt haben, mit Internat verbunden. Und der Pater Henkes ist hier aufgewachsen und hat eine Begeisterung für die Mission immer mehr mitbekommen und ging dann ins Noviziat bei uns. Er hat sich begeistert als Jugendlicher, hat dann durch die Zeit des Militärs, der kam am Ende des Krieges noch zum Militär, kam nicht an die Front, Gott sei Dank, aber das hat ihn sehr verstört, weil da hat er Erfahrungen gemacht mit Erotik, Sexualität, so den Zoten des Reden der anderen, die Bilder da, und wo er sagte, das bringt mich völlig durcheinander. Und mit den Emotionen hat er gekämpft, und weil er sie nicht gezwungen hat, bis dahin war er gewohnt, alles, was ich will, kriege ich in den Griff. In sich selbst. Der hat also sehr stark Selbsterziehung betrieben. Das hat ihn so stark verstört, dass er mit dem Selbstmord immer wieder gekämpft und gerungen hat. Und dann kam bei ihm ein Durchbruch, kurz vor seiner Priesterweihe.
Wann war das ungefähr? Sagen Sie mir, dass wir das mal zeitlich einordnen
können. 18 bis 25. Mhm. 1918 bis 1925. Mhm. Mhm. Dann kam kurz vor seiner Priesterweihe wirklich innerlich ein Durchbruch. Gott, du hast Erbarmen. Und ich muss nicht perfekt sein. Ich muss sozusagen fügbar sein. Verfügbar. Mich fügen. Mich fügen lassen. Mich von dir berühren und verändern lassen. Das war irgendwo in ihm eine grundsätzliche Veränderung. Und das ist für mich schon das Thema Gehorsam, war für ihn ganz wichtig. Woher hat Gott mich gerufen und gesandt? Der hat als Bewerbung bei uns Palutinern nur hingeschrieben, warum er Palutiner werden will, weil Gott mich gerufen hat. Das war, und das hat er zur Priesterweihe genauso geschrieben, obwohl er mit den Selbstmordgedanken weiterkämpfte. Mache ich es ganz schnell. Er war in der Schule und als Lehrer dann sehr begeistert. Er kam nicht in die Mission und hat dann auch dort seine Berufung erlebt. Ich bin gerne Lehrer und begeistert, so ein Stück reformpädagogisch auch gewesen. Und hat dann, er kam in den Osten, ins Oberschlesische und Grenzgebiet Polen und Grenzgebiet Tschechien. Und hat dort 1933, er war ein beeindruckender Prediger, schon damals gewesen, hat 1933, als Hitler an die Macht kam, sich gleich philosophische Bücher besorgt, um die Weltanschauung tiefer zu verstehen. Das hat ihn vorher nicht beschäftigt, vermute ich. Aber dann hat er Ende 1933 bereits angefangen, in der Predigt deutlich zu machen, das ist nicht, Hitler hat ja vielfach so mit religiösen Begriffen gespielt, das ist nicht christlich. Das ist anders, und da ging es eben um das Thema Menschenwürde unter anderem und so weiter. Also Schöpfer, Menschenwürde, ich bin nicht der Herr, und die gebärden sich wie die Herren der Welt. Und diese Auseinandersetzung in der Predigt war schon 1937 zu einer ersten Anzeige hat es geführt, wegen Verunglimpfung des Führers. Mhm. Es kam nicht zu einer Verurteilung, weil er Anschluss Österreichs an Deutschland, da wurde er begnadigt, aber grundsätzlich
Amnestie, ne?
Ja, richtig, Amnestie, mhm. Das war das richtige Wort. Mhm. Aber grundsätzlich war er für sich immer wieder am Suchen, Ringen, was willst du, Gott? Und war bereit, sich darauf einzulassen. Und er fühlte sich, als damals seine Schwester zu ihm sagte, pass auf, sei vorsichtig. Da hat er gesagt, einer muss da sein, es zu sagen. Das heißt, er fühlte sich gerufen, dieser eine bin ich. Und ich habe das zu sagen. Und das ging weiter bis 1943. Dann hat er, wurde er gefangen genommen, und nach 3 Monaten kam der Befehl, dass er nach Dachau musste, in das Konzentrationslager. Und das war menschenunwürdig. Das muss man also von vorne bis hinten. Man wollte auch dem Menschen sein Personsein eigentlich zerstören. Dieses einzigartige, sagen wir, dieses Goldstück, was jeder ist. Und dann in Dachau hat er viel Gutes für die Atmosphäre der Gefangenen getan. Also er hat wirklich Liebe verbreitet und Hoffnung und Ermutigung geschenkt. Und als im Spätherbst 1944 eine Typhusepidemie ausbrach, da wurden 4 Baracken unter Quarantäne gestellt, Stacheldraht drum und zu, also da kommst du nicht mehr rein und nicht mehr raus. Und dann hat er sich in eine dieser Baracken, er hat sich vorher impfen lassen, auf geheimen Kanälen bekam er Impfstoff, ob der gut war, weiß man nicht, also ob der wirksam gewesen war. Aber er hat sich dort einschließen lassen und hat 9 Wochen lang beeindruckend gelebt und hat den Menschen einerseits geholfen, war ein Krankenpfleger, war auch jemand, der dann die verstorbenen Leichname an die Tür brachte, dass sie weggeholt wurden, aber hat vor allem auch Trost gespendet. Er war ein Licht in dieser Finsternis. Und wenn ich jetzt auf Bruder Klaus gucke, der Mann war, viele denken, unmöglich, wie kann der die Familie verlassen? Und dann muss er noch 5 Minuten von seinem Haus entfernt da als Einsiedler leben. Das ist ja Drama pur. Also ich habe mir das oft schon überlegt, wenn das ist Wahnsinn, wenn ich da runtergehe vom dem Wohnhaus unten zu der Ranftkapelle oder Wahnsinn. Wie muss dem zumute gewesen sein? Aber er fühlte sich von Gott gerufen und er hat ja dann für die Schweiz wirklich Licht gebracht über Jahrhunderte. Und das ist für mich ähnlich mit Pater Henkes. Viele fragen sich, was bringt das? War doch so gut wie sicher, dass du stirbst. Und, aber er hat diesen Menschen Licht gebracht. Dafür gibt es Zeugnisse und Hoffnung gebracht. Und weil er sich gerufen sah. Und weil er diesem Ruf, mit dem hat er Henkes gerungen. Und er hat ein ähnliches Gebet wie Bruder Klaus jeden Tag gebetet. Also ein Gebet, ich will tun, was du willst und gehen und bereit sein zu gehen, dann, wann du willst, wenn es nur dein Wille ist, der geschieht. Und das ist ganz ähnlich wie das Bruder-Klaus-Gebet.
Es gibt ja zu Richard Henkes Literatur, man kann darüber viel lesen. Es gibt eine Ausstellung, die sie konzipiert haben und die man auch sich anschauen kann. Es gibt auch eine Performance, eine künstlerische Darstellung dieses inneren Ringens von Richard Henkes. Würden Sie sagen, jemand, der einen engen Bezug zu Bruder Klaus hat, für den ist das von besonderem Wert, sich mit Richard Henkes...
Und das wäre auf jeden Fall interessant, weil man da auf ganz andere Weise spürt, das ist derselbe Geist. Das ist derselbe Geist der Liebe, der Hingabe. Der Bruder Klaus war ja nicht ein liebloser Mensch. Und es war der Geist, mein Gott, du bist mein Alles. Und was du willst, das tue ich. Und ich darf dadurch auch ein Stück Tür aufstoßen in das Reich Gottes. Denn das hat Bruder Klaus auf seine Weise getan. Sonst wären nicht viele Menschen auch zu ihm gekommen, um Rat gefragt. Und das hat Pater Richard Henkes getan, auf seine Weise. Nicht nur eben in der Typhusbaracke, das war eigentlich dann nur der I-Punkt, der drauf war, sondern ich will tun, was du willst und ich glaube, dass das, was du von mir willst, gut ist und darum lasse ich mich total drauf ein, ringe damit, es total zu tun, aber ich lasse mich drauf ein und das sind große Parallelen und wenn jemand sich mit Henkes befassen will, da kann man bei YouTube einfach mal gucken, Henkes.
Haltung heute.
Haltung heute, die beiden Sachen. Und das Theaterstück ist grandios. Er hätte das nie für möglich gehalten, weil es bringt ins Gespräch und es stellt dieses Ringen von Henkes vor, das heißt ja abgerungen, stellt das Ringen vor und bringt die Menschen, die es sehen, in die Frage, ja, was würde ich tun? Würde ich Menschen so beistehen? Ist mir die Würde, das Thema Würde ist ganz wichtig in dem Theaterstück, ist mir die Würde so wichtig? Also ich kann nur einladen, es gibt ja einen kurzen Trailer oder mal zu gucken.
Auf der Webseite. Ne? Ich persönlich habe es ja gesehen, sogar live. Und mich hat es auch beeindruckt, mich hat es auch mitgenommen. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, es ist eigentlich mehr als ein Theaterstück. Es ist eigentlich eine immersive Performance, Darstellung eines sehr, sehr guten Koblenzer Schauspielers, der das rezitiert, Bruno
Lehan.
Also sehr, sehr, sehr sehenswert, auf jeden Fall. Wir sprechen ja in der katholischen Kirche von der Gemeinschaft der Heiligen. Gibt es denn eine Chance, dass Pater Richard Henkes irgendwann in diese Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit dem heiligen Niklaus von Flüe, in diese Gemeinschaft aufgenommen
wird? Also das ist ja nicht so ein neues Stockwerk. Die Selige ist der für eine Region und Heilige, der für die Weltkirche, das sagte ich schon. Das ist unüblich, dass jemand 6 Jahre nach seiner Seligsprechung, Pater Henkes wurde 2019 selig gesprochen, dass man da schon Heiligsprechung vorbereitet. Das überlassen wir Gott in zweifacher Weise. Was wir tun, ist ihn ein Stück bekannter machen. Deutschland, Österreich, Schweiz wird sich anbieten, oder auch das deutschsprachige Belgien. Der Schauspieler hat im Vertrag stehen, dass er auch in diese Länder geht. Also auch Ostbelgien steht ausdrücklich im Vertrag drin.
Luxemburg?
Ja, aber das würde er auch tun. Der Mann ist begeistert, das ist beeindruckend. Und der zweite Schritt ist, also er muss bekannter werden und zwar international bekannter. Ob es da irgendwann einen Sprung gibt innerhalb von uns Palutinern nach Indien, nach Afrika, nach Rom, das muss man gucken. Das fördert die Internationalität. Und dann ist es auch Gottes Sache. Denn es muss durch ihn ein Wunder geschehen. Und ja, das, also die Frage beschäftigt mich nicht, aber sie wird mir öfters gestellt. Und also mich beschäftigt sie überhaupt nicht.
Und wenn es passiert und Richard Henkes zum Heiligen der Weltkirche werden sollte, dann wird er ganz sicher den Bruder Klaus an seiner Seite wissen und mitnehmen, wo auch immer hin. Pater Hubert Lenz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Bruder Klaus, der Podcast, und über Richard Henkes Haltung heute gesprochen haben. Denn auch Bruder Klaus ist immer noch ein wichtiges Element für Haltung zeigen in unseren heutigen schwierigen Zeiten.
Herzlichen Dank. Gerne, hat mir Freude gemacht.
Bruder Klaus, der Podcast. Ein Gespräch über den heiligen Nikolaus von Flüe, seine Frau Dorothee und warum man auch heute noch an ihn glauben kann.